Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über Bertolt Brechts Mutter Courage und ihre Kinder. Ein Stück, das er in den Jahren 38, 39 geschrieben hat, das dann seine Uraufführung 1941 in Zürich hatte und das darauf viele weitere Aufführungen erlebte, dann auch mit neuer Musik ausgestattet wurde von Paul Dessau. Und es ist bis heute ein Klassiker, der nicht wegzudenken ist von den Theaterbühnen, der aber auch häufig im Schulunterricht besprochen wird.
Ja, im Schulunterricht anscheinend aber nicht von Menschen in der FDP-Parteizentrale besprochen wurde. Denn, das ist auch der Anlass, warum wir über dieses wunderbare Stück heute sprechen, es gab da vor so ein, zwei Monaten diese herrliche Plakatkampagne mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und da gab es nicht nur die fantastischen Plakate, wo sowas wie Eurofighterin draufsteht, sondern es gab ein Plakat, da stand Oma Courage. Und ich würde glatt behaupten, hätte jemand anders dieses Plakat gemacht über Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dann, so sagen böse Zungen, hätte sie wahrscheinlich Abmahnanwälte losgeschickt. Denn das ist ja anscheinend gerade ein beliebtes Geschäftsmodell, dass wenn jemand, warum auch immer, mir fiele kein Grund ein, das zu tun, aber wenn jemand was Böses über diese Frau sagt, dass dann direkt die Anwälte losgeschickt werden. Und deshalb haben wir jetzt also dieses Buch uns genommen. Wir wollen uns mal fragen, ist das eigentlich wirklich eine Oma Courage? Und wenn ja, ist das eigentlich ein Kompliment für diese Frau? Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, wie man es nimmt. Also wir sehen natürlich, dass ein jeder Krieg Leute hervorbringt, die dann auch mit einem Ende eines Krieges wiederum von der Bildfläche verschwinden würden. Und ähnliche Probleme treiben ja auch die Figur bei Bertolt Brecht um. Denn die Frage ist ja immer, inwieweit man von einem Krieg profitieren kann oder nicht. Denn diese Mutter Courage, von der das Stück handelt, das ist ja eine Marketenderin, die während des 30-jährigen Krieges ihre Geschäfte macht und deshalb durchaus ein Interesse daran hat, dass der Krieg immer weiter läuft. Aber vielleicht kannst du uns ein paar Worte zum Inhalt sagen. Also lass mich nur noch gerade diese Anmerkung machen. Es ist ja doch ganz erstaunlich, dass die FDP auf so eine Idee kommt, auf Oma Courage. Und da merkt man also, das ist nur noch so die absolute Schwundstufe des Bildungsbürgertums irgendwo noch in Gehirnverzweigungen hängen geblieben. Ah ja, es gibt da irgendwie sowas mit Courage, irgendein Stück, wer weiß, wer es geschrieben hat, ja, und dann macht man das aufs Plakat. Also einer Partei, die noch ein bisschen Bildungsbürgertum intus hätte, wäre das selbstredend nicht passiert. Da hätte man, egal auf welcher politischen Seite man steht, natürlich Bertolt Brecht und sein Stück gekannt. Das ist aber nicht mehr vorauszusetzen. Es ist eine andere Zeit, eine Zeitenwende schon lange, in der wir leben, in der Hochkultur im Prinzip nur noch das ist, was die Heute-Show hervorbringt und alles andere wird ausgeblendet. Und das zeigt sich auch darin. Also ich gehe ja häufig ins Theater, in die Oper und so, und tatsächlich Politik hat man dort selten getroffen.
Es ist aber wirklich toll, dass man wirklich nur diesen Titel übernimmt, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was in diesem Stück passiert, und sich nicht einmal fragt, könnte das nicht eventuell auf uns schlecht zurückfallen? Also das ist, ich meine, das wäre ja auch so, als hätte man ein Plakat mit ihr gemacht und die Drei-Groschen-Oma drunter geschrieben. Da würde ich auch sagen, vielleicht nicht so ein guter Titel für ein Plakat, und auch Oma Courage war wirklich nicht so ein Bänger, wie man bereits an der Beschreibung dieses Dramas recht gut merken kann. Du hast gesagt, sie ist eine Marketenderin. Ich könnte mir glatt vorstellen, es gibt ein, zwei Menschen im Publikum, die nicht wissen, was eine Marketenderin ist, Wolfgang. Also es geht hier um eine Frau, die herumzieht und Handel treibt. Ja, also sie verdient ihr Geld mit dem Krieg, weil sie an die Soldaten Waren verkauft. Das können Lederriemen sein, das können Stiefel sein, mit denen man gut übers Feld laufen kann oder flüchten kann, angreifen kann, was auch immer. Ja, also alle möglichen Gebrauchsgegenstände, die im Krieg gut weggehen, die verkauft sie auf ihrem fahrenden Wagen, und sie hat drei Kinder.
Du hast Branntwein verkauft sie auch, oder auch Geflügel, alles dabei.
Alles möglich heutzutage. Und sie hat drei Kinder, das ist Katrin, die stumme Tochter, Eilif, der ältere Sohn, und Schweizer Kas, der jüngere Sohn. Drei Kinder von, wie sie stolz erklärt, von drei verschiedenen Vätern. Also wir haben es hier mit einer sehr selbstbestimmten Frau zu tun, die ihr Glück sucht inmitten des Krieges und dann eben auch ökonomisch vor allem ihr Glück sucht und die immer hofft, dass der Krieg möglichst lange geht, die aber gleichzeitig auch so klug ist zu wissen, meine Kinder, die halte ich lieber raus. Oder wie man vor wenigen Jahrzehnten in Deutschland ja noch sagen, meine Söhne gebe ich nicht oder meinen Sohne gebe ich nicht. Und was sie also versucht, ist, vom Krieg zu profitieren und ihm selbst aber keinen Tribut zollen zu müssen. Sie zieht durch die Lande, sie ist mal in einem katholisch besetzten Gebiet, mal in einem protestantisch besetzten Gebiet. Du hast es schon gesagt, das spielt zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, zur Zeit des Religionskrieges. Das spielt aber eigentlich gar keine so große Rolle. Also diese beiden Seiten, die werden eigentlich von Brecht nur aufgerufen, um zu zeigen, naja, eigentlich nehmen sich die beiden Seiten überhaupt nichts. Und so oder so muss man nur an das eine oder das andere glauben oder behaupten, daran zu glauben, damit man prima verdienen kann. Das einzige Problem für sie ist jetzt, dass dummerweise ihre Söhne ihr abhanden kommen, ja, dass sie so blöd sind, zur Armee zu gehen und dass dann am Ende ihre Tochter ihr auch noch abhanden kommt. Und das ist die grob umrissene Geschichte dieses Dramas.
Und dieses Drama erstreckt sich über viele Jahre, denn der Dreißigjährige Krieg, der Titel sagt es schon, war lang. Er begann 1618 und in einer Zeit sind wir also dort, in der wir eigentlich noch nicht vom Kapitalismus sprechen können und dennoch werden wir merken, dass Bertolt Brecht hier Bezug nimmt zum modernen Kapitalismus, auch wenn das damals noch etwas anderes war. Wir werden vielleicht gleich mal ergründen, welche Art der Wirtschaft wir da vorgefunden haben. Es handelt sich hier um ein Stationendrama. Das heißt, es ist also nicht ein geschlossenes Drama, das so aufgebaut wird, dass sich da an einem Tag alles ereignet, wie es im geschlossenen Drama bestenfalls sein sollte, sondern es ist so, dass sich das über viele Jahre erstreckt und wir immer einzelne Stationen wahrnehmen. Das heißt, die Courage kommt mit ihrem Wagen, mit ihren Kindern irgendwo an und erleben eine Episode. Dann gibt es eine Unterbrechung und es geht einige Jahre später weiter. Durchsetzt ist dieses Stück auch von vielen Songs und man kann sagen, hier hat Brecht also seine Vision des epischen Theaters umgesetzt. Also das epische Theater ist also etwas anderes als das dramatische Theater. Die Songs sind da, um das, was wir sehen, zu kommentieren. Ja, oft sehr spöttisch wird kommentiert, was wir dort sehen. Diese offene Dramenform sorgt auch dafür, dass wir also nicht aus dem Theater rausgehen und sagen, oh, jetzt hat sich das alles geschlossen, jetzt ist das verkapselt, dort gut aufgehoben, sondern es beschäftigt uns weiter. Man hat auch, wie im epischen Theater üblich, so eine Parallelität mitunter, also dass zwei Szenen in einer Szene gleichzeitig stattfinden. Auch das ist noch sehr wichtig. Und wenn man sich also vom Dramatischen löst und das wirklich mal so ganz alltäglich genommen, also dass Spannung da ist, dann bedeutet das hier bei Brecht auch, und es ist zugleich auch angelehnt an das barocke Romanschreiben, dass die Inhaltsangabe, also über das, was in einer Szene vorkommt, immer vorangestellt ist. Das heißt, in wenigen Zeilen erfahren wir schon, was sich gleich da auf der Bühne vollziehen wird. Dadurch sind wir sofort in einem Analysemodus, also wir fragen gar nicht mehr, was wird wohl sein, das wissen wir schon, sondern wir fragen jetzt, wie geschieht es und warum geschieht es?
Das ist ein bisschen wie in Romanen des 19. Jahrhunderts, da hat man das ja auch öfters noch, dass quasi direkt zum Kapitelbeginn beschrieben wird, was im darauffolgenden Kapitel passieren wird. Beispielsweise bei einem Dostojewski findet man so etwas. Und genau, es soll die Spannung rausgenommen werden, damit man umso genauer, wenn man eh schon weiß, was gleich passieren wird, umso genauer hinhören kann auf die kritischen Untertöne und die sind zahlreich. Wir haben es hier nicht mit einem Stück zu tun, das erzählt wird, um hier wirklich eine tolle Geschichte zu erzählen. Die Geschichte ist eigentlich nicht sonderlich interessant. Jeder, der dieses Drama aufschlägt, weiß eigentlich vorher schon, ja gut, die Frau geht da mit ihren Kindern durch die Lande und irgendwann hat sie es auch alle verloren und steht doof da.
Also ja, das ist schon interessant.
Das ist eine gute Geschichte, aber man weiß natürlich schon vorher, wie sie verläuft. Und dann ist das nicht mehr irgendwie sonderlich überraschend, sich das hier durchzulesen. Formulier es meinetwegen so. Das heißt, hier wird also jegliche Spannung rausgenommen, um etwas Didaktisches zu schaffen. Und das aber auf eine Art und Weise, die sehr fragmentarisch ist. Also man hat diese sehr disparaten Szenen, die immer Jahre voneinander entfernt spielen. Man weiß nicht so wirklich, was dazwischen passiert ist. Es ist eigentlich auch egal. Und man hat dann immer diese Personen, die treten auf und sagen wahnsinnig boshafte, oftmals Dinge, die aber sehr augenöffnend sind. Wenn man sich beispielsweise jetzt in der Bundesrepublik in der wunderbaren Zeitenwende befindet, dann weiß man gar nicht, ist das hier ein Brecht-Dialog der späten 30er, frühen 40er Jahre oder ist es der Verteidigungsminister, der uns erklärt, Deutschland müsse wieder wehrfähig werden, kriegstüchtig werden, Verzeihung, das sagt er ja. Hier haben wir zum Beispiel einen Feldwebel, der direkt in der ersten Szene sagt, man merkt's, hier ist zu lang kein Krieg gewesen, wo soll da Moral herkommen, frag ich. Frieden, das ist nur Schlamperei, erste Krieg schafft Ordnung, die Menschheit schießt ins Kraut im Frieden, mit Mensch und Vieh wird herumgesaut, als wär's gar nix, jeder frisst, was er will, einen Ranken Käse aufs Weißbrot und dann noch eine Scheibe Speck auf den Käse. Wie viele junge Leute und gute Gäul diese Stadt davon hat, weiß kein Mensch. Es ist niemals gezählt worden. Ich bin in Gegenden gekommen, wo kein Krieg war. Vielleicht 70 Jahre, da hatten die Leute überhaupt noch keine Namen, die kannten sich selber nicht. Nur wo Krieg ist, gibt's ordentliche Listen und Registraturen. Kommt das Schuhzeug in Ballen und das Korn in Säck, wird Mensch und Vieh sauber gezählt und weggebracht. Weil man eben weiß, ohne Ordnung kein Krieg. Das ist jetzt fantastisch. Weil erstens wir hier einen Politiker haben, der sagt, ja, also ohne Krieg ist ja überhaupt keine Ordnung hier. Muss ab und zu mal dezimiert werden, hier muss mal ab und zu getötet werden, damit hier wieder gesellschaftliche Ordnung herrscht. Dass Leute vielleicht sogar noch ein gutes Leben führen, dass sie eine schöne dicke Scheibe Käse auf dem Brot haben. So kann es ja wirklich nicht angehen, die Leute werden ja träger. Das klingt
jetzt erstmal. Die Friedensdividende ist aufgebraucht, wurde jetzt immer gesagt, vor allem von Journalisten jetzt immer wieder wiederholt in Talkshows.
Und das ist so fantastisch, also man hat den Eindruck, das könnte auch heute genauso gesagt werden, jetzt muss mal wieder der Gürtel enger geschnallt werden und so weiter, aber was besonders Tolles ist ja, er sagt ja am Ende dann, naja, nur wenn Krieg ist, dann wird ordentlich Registratur geführt, ja, dann weiß man, wer lebt wo, wer heißt wie, nur dann kennen die Menschen sich selbst. Der Schluss, der daraus folgen müsste, wäre ja eigentlich, ohne Krieg keine Ordnung. Aber nachdem er diesen Monolog hält, sagt er, ohne Ordnung kein Krieg. Also es ist sehr klar hier schon festgehalten, das, was Politiker mit Ordnung meinen, das ist auch das, woraus immer wieder der Krieg folgt. Und nicht umgekehrt, ja, netter Nebeneffekt des Krieges ist, dass auch wieder ein bisschen Ordnung ist, sondern das, was diese Leute als Ordnung, als wünschenswerten Normalzustand herausstellen, das ist eigentlich schon das, woraus der Krieg immer wieder herausbricht.
Und es bedeutet auch, dass der Krieg einen gewissen Modernisierungsschub bringt, dadurch nämlich, dass Bürokratie aufgebaut wird, dass Listen angelegt werden, dass man plötzlich also die Menschen kontrollieren kann dadurch, dass man sehr viel weiß, dass man also über die Volkswirtschaft auch plötzlich Aufschluss hat. Es ist ja doch ganz interessant, wir hatten mal Folgen zum Thema BEP, wie ist das eigentlich entstanden, und es war ja noch vor 100 Jahren so, dass eigentlich die Länder gar nicht so genau wussten, wie wirtschaftsstark sie eigentlich sind. Wenn es aber dann um Aufrüstung geht, wenn es darum geht, wie viel Kapazitäten braucht man, wie viel Gelder braucht man, dann muss man schon mal schauen, wie ist das denn eigentlich, was steht denn zur Verfügung, wie viele Leute arbeiten hier eigentlich und wie produktiv die sind. Also das ist auch etwas, was durch den Krieg dann kommt, also diese Modernisierungsschübe, wenn man so möchte, auch die moderne Bürokratie hängt eng mit dem Kriegswesen zusammen. Und wir finden das ganze Stück hindurch immer wieder solche Betrachtungen, die also diese historische Schablone nehmen, um dann aber etwas sehr Gegenwärtiges zu erzählen. Und hinzu kommen ja dann die schon angesprochenen Songs, also zum Beispiel das Lied der Courage, das sehr sarkastisch formuliert ist. Da heißt es, Kanonen auf die leeren Mägen, ihr Hauptleut, das ist nicht gesund, doch sind sie satt, habt meinen Segen, führt sie in den Höllen. Rattenschlund. Ja, also die Marketenderin, die nochmal kurz vorher Reibach machen will mit denen, die dann später Kanonenfutter werden sollen, die sollen sich aber doch bitte noch einmal satt essen und zwar bei ihr, also ihre Waren kaufen.
Ja, ist doch schön, wenn diese Form der Selbstidentifikation der FDP und von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wenn das so ganz frei heraus gesagt wird, wir verhalten uns dazu gar nicht, tolle Frau, super, aber, oder können wir nicht meckern, Wolfgang?
Ganz, ganz großer Fan, ja,
ganz, natürlich. Ganz, ganz große Fans sind wir hier und du hast schon gesagt, es gibt dieses herrliche Lied, das dann auch immer endet mit den Worten, das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ, der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhen und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken nun. Das heißt, diese Mutter Courage, die weiß eigentlich schon, naja, im schlimmsten Fall oder für sie ja eigentlich im besten Fall, wird hier bis zum letzten Mann gekämpft. Ja, da wird die jeweilige staatliche Souveränität so lange verteidigt, bis keiner mehr übrig ist, der sie verteidigen kann. Aber immerhin wurden dann noch so ein paar Quadratmeter Fläche irgendwie auf der richtigen Seite beibehalten. Doof wird's nur natürlich, wenn es den eigenen Sohn trifft. Und das passiert dann relativ schnell, dass auch ihre Söhne ihr abhanden kommen. Sie lässt sie lose ziehen. Eins ist immer beschriftet mit einem Kreuz und eines nicht. Und dann sollen die mal gucken, ob sie mutmaßlich sterben, wenn sie in den Krieg ziehen oder nicht. Alle ihre Kinder ziehen die Kreuze. Und trotzdem, das hält ihre Jungens nicht davon ab, zu sagen, süß und ehrenvoll ist's, fürs Vaterland zu sterben und einfach mal loszumarschieren. Und was mir so gut gefällt, ist, dass wir es hier jetzt zu tun haben, erstmal mit einem Drama, das wunderbar die Moral offenlegt. Also das, finde ich, ist so schön. Ich habe ja eben schon gesagt, hier in der ersten Szene sagt ja gleich dieser Feldwebel, wo soll da Moral herkommen, wenn kein Krieg ist? Und ein paar Szenen oder Seiten später, an einer weiteren Szene, da heißt es dann, wenn es wo große Tugenden gibt, das beweist, dass da etwas faul ist. Das heißt, also da, wo Menschen tugendhaft sein müssen, da, wo sie besonders herausstechen müssen, da ist das gar nicht unbedingt so, dass das zu ihrem persönlichen Wohl ist. Sondern, wenn man tugendhaft sein muss, wenn man große Leistungen fürs Vaterland erbringen muss, dann ist das eigentlich was, was für einen selbst ein Elend ist. Also die Mutter Courage sagt dann auch, in einem guten Land braucht es keine Tugenden. Und das finde ich, also das heißt, wir haben ja auf der einen Seite zwar die Mutter Courage, die so zynisch ist und sagt, ich möchte hier Geld verdienen, die aber permanent Wahrheiten über den Krieg ausspricht, sehr gute Wahrheiten, die sich einige heutzutage auch hinter die Ohren schreiben sollten. Und das ist ja ein ganz wunderbarer Satz, in einem guten Land braucht es keine Tugenden. Also Heroen, die braucht es eigentlich nur in schrecklichen Zeiten, dass Menschen Großes vollbringen in einer sinnvoll organisierten Gesellschaft, da muss man kein Held sein. Da reicht es, ich sag mal, seinen Dienst der Gesellschaft gegenüber jeden Tag zu leisten, dass man irgendwie arbeiten geht, damit jeder was zu essen und ein Dach über dem Kopf hat. Aber dann am Ende des Tages darf auch jeder einfach in seinem normalen Alltag verharren und tun, was er oder sie lustig findet, noch eine dicke Scheibe Käse aufs Brot legen. Das ist eigentlich ein gutes Leben und nicht das, was konservative Politiker einem immer als aufopferungsvolles Leben verkaufen wollen, das angeblich süß und ehrenvoll ist. Und das wird ja gar nicht nur, wenn es jetzt um den Tod fürs Vaterland geht, so gemacht. Denken wir zum Beispiel daran, wie vor 4 Jahren vom Balkon geklatscht wurde für Pflegekräfte. Da haben wir ja auch, da wurde ja auch immer gesagt, das sind Helden, das sind Helden. Und auch da sollte man ja kritisch nachfragen, warum müssen das eigentlich Helden sein? In einem gut organisierten Krankensystem oder Gesundheitssystem wäre es so, dass es so viele Pflegerinnen und Pfleger gibt, dass die überhaupt nicht Helden sein müssen, sondern dass sie dieser Tätigkeit nachgehen können, ohne sich aufzureiben. Also überall da, wo es Helden braucht, das ist eigentlich elendig.
Ja, dieser Antiheroismus, den wir bei Brecht oft vorfinden, der wird hier ausgedrückt durch die Mutter Courage und die Courage ist eine sehr ambivalente Gestalt. Wir werden ja noch weiter auf sie eingehen und können schon einmal festhalten, sie ist immer sowohl als auch. Sie ist die emanzipierte Frau, die sich auch von einem Biologismus gelöst hat, in dem sie überhaupt keinen Wert darauf legt, die Kinder nur von einem Manne zu haben, also nicht an einem klassischen Familienbild festhalten. arbeitet. Sie ist diejenige, die wirtschaftet, die sehr clever Handel treiben kann, die also durchaus die Verkörperung von Emanzipation ist, die aber zugleich auch als großes Muttertier dargestellt wird, die sich um die drei Kinder kümmern will, sie beschützt und es dann doch nicht schafft, beziehungsweise nicht erkennt, dass sie am eigenen Aste sägt, auf dem sie sitzt, nämlich indem der Krieg immer weitergeht, verschlingt er immer mehr und irgendwann selbstredend auch ihre Kinder. Und doch ist die Courage dann wieder sehr hellsichtig. Sie ist nicht diejenige, die am Ende alles erkennt. Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal, diesen Erkenntnisprozess. Aber ich will nochmal auf diese Passage zurück, die du zitiert hast, und will sie nochmal in Gänze vortragen. Da heißt es: lauter Tugenden, das sagt die Courage, die ein ordentliches Land und ein guter König und Feldhauptmann nicht brauchen. In einem guten Land braucht's keine Tugenden. Alle können ganz gewöhnlich sein. Mittelgescheit und meinetwegen Feiglinge. Und das ist etwas, was Brecht ja dann auch nochmal seinen Galilei sagen lässt in dem Drama, wenn da der Student sagt: unglücklich das Land, das keine Helden hat. Und Galileo Galilei antwortet: unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Und wollen wir diesen Heroismus jetzt gerade abhandeln, dann machen wir das, weil ich würde dann gern was über die Ökonomie sprechen, was da eigentlich für eine Ökonomie zu sehen ist und was das dann mit dem Kapitalismus auch zu tun hat. Aber wenn wir über diesen Heroismus sprechen, dann wird uns ja hier sehr deutlich gemacht an vielen Stellen, diese Soldaten, die da kämpfen, kämpfen nicht, weil sie das wirklich wollen, weil sie davon überzeugt sind, weil sie diese oder jene religiöse Ideologie dogmatisch verfolgen, sondern sie machen das auf pragmatischen Dingen oder weil sie ideologisch verblendet sind. Auf solche Dinge können wir noch kommen. Aber es gibt ja einen heroischen Akt in diesem Stück. Und dieser heroische Akt besteht ja darin, dass die stumme Tochter Katrin in einem Moment, wo es wieder zu einem Angriff kommt, kommen könnte, ein Dorfbewohner, die darum nicht wissen, die im Schlaf sich befinden, weil Nacht ist, es gibt die Möglichkeit, sie zu warnen. Die Szene muss man sich so vorstellen, wenn man es nicht gelesen hat. Man ist also etwas abseits von diesem Dorf, man ist bei Bauern. Diese Bauern wissen darum, dass jetzt gleich die feindlichen Truppen kommen könnten. Sie sagen: jetzt hilft nur noch beten. Und sie beten dann auch. Und Katrin sieht aber, nein, man muss diese Leute warnen. Und deswegen beschafft sie sich eine, holt sie ihre Trommel her, die sie immer mit sich geführt hat. Und sie trommelt und trommelt und trommelt. Und ihr wird zugerufen, sie soll aufhören damit, weil schon jemand vom Feindeslager da ist. Und man erschießt sie letztendlich, aber sie trommelt bis zum Schluss weiter, bis man sie erschießt. Und das ist der heroische Widerstandsakt, den sie leistet. Sie, die nicht sprechen kann, also Worte sind nicht da, sie schreitet zur Tat und rettet damit diese Dorfbewohner. Und dieses energische Trommeln ist ja dann noch einmal später von einem anderen Schriftsteller aufgegriffen worden, nämlich Oskar Mazzerath ist ja auch derjenige, der trommelt und damit jemanden aus dem Takt bringt. Also das ist ja eine ganz eindrückliche Szene hier. Das heißt also, hier macht Brecht schon auch deutlich, es kann Situationen wohl geben, in denen man sich heroisch verhalten könnte. Zumindest legt er uns nahe, dass Katrin so etwas wie ein Vorbild für uns sein könnte.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der fast 90-minütigen Episode sprechen wir unter anderem darüber, ob Kapitalismus und Krieg wirklich so eng zusammenhängen, wie viele Linke das meinen. Auch erklären wir, warum Kapitulation nicht immer eine Niederlage fürs Volk bedeuten muss, und wir untersuchen den Zusammenhang zwischen religiösen Institutionen und Ideologie. Wer die ganze Folge hören möchte, der kann das bei Patreon und Steady tun. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung, wenn ihr uns unterstützen mögt. Vielen Dank dafür.